Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Geschehnisse aus linker Perspektive. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation in Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es noch werden wollen. Causa Böhler, die sieben Sünden des AUVA-Chefs, das hat die Kronenzeitung vor ein paar Tagen erst getitelt, denn die Causa rund ums Lorenz-Böhler-Krankenhaus in Wien scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Anfang März gab es große Aufregung, das Unfallkrankenhaus soll von einem Tag auf den anderen geschlossen und evakuiert werden. Der Grund? Fehlender Brandschutz und Unmöglichkeit, das auf die Schnelle zu beheben. Für die Belegschaft und die PatientInnen eine totale Verunsicherung darüber, was jetzt passiert. Das wollen wir heute im Podcast genau unter die Lupe nehmen. Wie kann es zur Situation kommen, in der das Unfallkrankenhaus jetzt steckt? Müssen wir uns um die Krankenhausplätze fürchten? Und wer zahlt für das Böhler Krankenhaus und damit einen Teil unserer Gesundheitsversorgung? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Bettina Ratzberger. Betty ist aktiv bei den Jungen Linken Wien und arbeitet selbst im Gesundheitsbereich. Sie ist Hebamme in einem öffentlichen Spital. Freut mich sehr, dass du wieder mal im Podcast zu Gast bist, Betty.
Ja, danke, dass ihr mich nochmal eingeladen habt.
Die Schließung vom Lorenz-Böhler-Krankenhaus macht ja jetzt schon seit Anfang März österreichweit Schlagzeilen. Warum bist du der Meinung, dass die Schließung eines Krankenhauses außerhalb von Wien irgendjemanden interessieren sollte?
Der Fall vom Lorenz-Böhler-Krankenhaus ist deswegen spannend, weil es sich in einem Konfliktfeld bewegt, das die Frage aufwirft, wer zahlt für unsere Gesundheit und unser Gesundheitssystem, was eine hochpolitische Frage ist und damit meine ich auch eine, die uns alle betrifft. Aber fangen wir vielleicht einmal beim Anfang an. Dass Kliniken für Umbauarbeiten geschlossen oder umgesiedelt werden oder dass kleinere Krankenhäuser geschlossen, Stationen zusammengelegt und die Gesundheitsversorgung zentralisiert wird, all das ist vor allem in Wien, aber auch in anderen Teilen Österreichs überhaupt nichts Neues. Da könnte ich euch aus der Geburtshilfe, in der ich ja selber arbeite, mehrere Beispiele aufzählen, wo das genau so passiert ist. Diese Umsiedelungen, Schließungen etc. sind aber meist langfristig geplant und werden Monate oder Jahre im Vorhinein bereits angekündigt, sodass es Pläne für die Übergangsphasen gibt und die Aufrechterhaltung der Versorgung gewährleistet werden kann. Und genau das ist im Fall vom Lorenz-Böhler-Krankenhaus nicht passiert. Von einem auf den anderen Tag wurde die vorübergehende Schließung des stationären Betriebs verkündet, ohne dass es einen fertigen Plan für die Zeit gegeben hätte, in der umgebaut wird. Was natürlich sowohl für die Belegschaft, die immerhin fast 500 Leute beträgt, und die Patientinnen und Patienten extrem verunsichernd ist. Kleine Side-Note am Rande für alle, die nicht aus Wien zuhören. Die öffentlichen Wiener Kliniken wurden in den letzten Jahren umbenannt. Sie sind jetzt nicht mehr nach zum Beispiel historischen Persönlichkeiten benannt, sondern nach dem Bezirk, in dem sie stehen. Einfach um ein bisschen mehr Einheitlichkeit zu schaffen. Deswegen ist der offizielle Name vom Lorenz-Böhler-Krankenhaus eigentlich Traumazentrum Brigittenau. Die Wiener Bevölkerung verwendet aber meistens noch die alten Kliniknamen und auch medial wird eher vom Lorenz-Böhler-Krankenhaus berichtet. Deswegen machen wir das hier auch so. Aber kleine Side-Note zur Side-Note, Lorenz Böhler ist eine extrem kontroverse Figur. Er war NSDAP-Mitglied und somit überzeugter Nazi. Die Tatsache, dass aber heute noch ganz viele versteckte NS-Relikte in unserem Alltag sind, bräuchte wahrscheinlich eine eigene Folge, deswegen werde ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Mhm. Genau, und zur Frage, warum sollte das irgendjemanden außerhalb von Wien interessieren? Das Lorenz-Böhler-Krankenhaus ist kein normales öffentliches Krankenhaus. Die meisten öffentlichen Kliniken in Wien sind Teil des Wiener Gesundheitsverbundes. Der Wiener Gesundheitsverbund ist der organisatorische Zusammenschluss aller städtischer Krankenhäuser, Pflegeheime und Ausbildungsstandorte für Pflegepersonal der Stadt Wien. So zum Beispiel auch die Klinik, in der ich arbeite. Das macht mich zu einer Angestellten der Stadt Wien und Stadt Wien ist auch der Name, der auf meinem Gehaltszettel steht. Genau, also was in den Krankenhäusern des Wiener Gesundheitsverbundes passiert, geht in erster Linie mal die Stadt Wien was an. Das ist deshalb wichtig, weil es einen Unterschied macht, wer die Krankenhäuser dann im Endeffekt finanziert.
Das ist ein bisschen das, was du zu Beginn so als Konfliktfeld beschrieben hast, oder? Also indem sie dieses Böhler Krankenhaus auch bewegt.
Ja, ganz genau. Das Lorenz-Böhler ist nämlich im Gegensatz zu den öffentlichen Kliniken Teil eines anderen Trägers, nämlich der AUVA, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Diese basiert auf einem Bundesgesetz, agiert österreichweit und geht uns dementsprechend alle etwas an, egal ob wir in Wien oder in Vorarlberg wohnen. Und das Besondere daran ist, dass die AOVA von den Arbeitgebern finanziert wird. Dass es die AOVA überhaupt gibt, ist eine Errungenschaft der ArbeiterInnenbewegung. Aber darüber können wir vielleicht später noch einmal ausführlicher sprechen.
Voll gern.
Genau, davor noch zu diesem Krankenhaus. Was das Lorenz Böhler von anderen Kliniken unterscheidet, ist auch, dass es eine hochspezialisierte Klinik ist, die auf Unfälle und Verletzungen spezialisiert ist und dementsprechend über eine wahnsinnige Expertise verfügt. Während andere Kliniken eher versuchen, ein breites Spektrum an Abteilungen abzudecken, ist das gesamte Lorenz Böhler Krankenhaus nur für die Versorgung und weiterführende Therapie von Unfallopfern vorgesehen. Mit der angedrohten Schließung haben natürlich viele Menschen die Sorge, dass kompetente Unfallversorgung in Wien verloren geht und zu einer Mangelware wird. Immerhin werden in diesem Krankenhaus wirklich viele Menschen versorgt. Wenn man sich da zum Beispiel das Jahr 2018 anschaut, wurden dort über 4.300 Operationen sowie mehr als 11.300 Wundversorgungen durchgeführt. Insgesamt gibt es in Österreich 7 AOVA-Unfallkrankenhäuser und 2 davon sind in Wien.
Bevor wir in die Debatte darüber, wer für unser Gesundheitssystem zahlt und welche Rolle da die AOVA spielt, einsteigen, vielleicht nur etwas Hintergrund zum aktuellen Fall. Was ist denn da überhaupt passiert? Also was war der Auslöser für die Schließung? Also ich habe aus den Medien nur mitbekommen, der Brandschutz ist nicht sichergestellt und das kann man jetzt auch nicht einfach so schnell auf die Schnelle irgendwie reparieren oder fixen. Deshalb muss geschlossen werden quasi von einem Tag auf den anderen, so wie du das auch beschrieben hast. Und man muss sagen, das wirkt zwar alles etwas chaotisch und unprofessionell, aber irgendwo klar, dass umgesiedelt werden muss, wenn es keinen ordentlichen Brandschutz gibt. Aber andererseits denkt man sich schon auch, wie kann sowas überhaupt passieren?
Ja, voll, ich stimme dir zu. Also ich versuche es zu erklären, aber ehrlich gesagt, es ist alles ein bisschen wirr, wie du schon gesagt hast. Also ich fange einmal ein bisschen mit der Geschichte vom Standort an. Das Lorenz-Böhler-Krankenhaus ist 1972 erstmal eröffnet worden und damals galt es als das modernste Traumazentrum Europas. In den 80ern wurde das Gebäude dann erweitert und in den letzten Monaten und Jahren wurden dann wieder Sanierungsarbeiten geplant. Dazu gab es im letzten Sommer eine erste Begutachtung des Gebäudes, die bereits brandschutztechnische Bedenken aufgezeigt hat. Es wurden dann weitere Gutachten veranlasst und Anfang März war dann das Ausmaß der Mängel endgültig klar. Es hat sich herausgestellt, dass die Mängel so schwerwiegend sind, dass im Brandfall vielleicht nicht genug Zeit für die Evakuierung des Gebäudes bleibt und dass die Mängel nicht bei laufendem Betrieb behoben werden können. Das heißt, das Krankenhaus ist brandschutztechnisch in einem so schlechten Zustand, dass man es für die Renovierungsarbeiten zusperren muss. Daraufhin wurde der AOVA eine Schonfrist von einem Monat gegeben, in der sie den Klinikbetrieb trotz dieser bekannten Mängel aufrechterhalten dürfen, während sie eine Lösung suchen. Laut dem Online-Medium ZackZack soll der Verwaltungsrat des Krankenhauses darauf aufmerksam gemacht worden sein, dass sie bei etwaigen Schäden persönlich haften, wodurch es zu einer überfallartigen Schließung kam. Also falls die Klinik abbrennen würde, würden laut diesem Artikel Einzelpersonen dafür gerade stehen müssen. Das legt die Vermutung nahe, dass diese aus Panik heraus den Betrieb in Brigittenau einstellen wollten. Aber das ist ehrlicherweise auch ein bisschen Spekulation, ob das wirklich so stimmt.
Jetzt gab es ja, nachdem quasi publik geworden ist, dass das geschlossen werden muss, der Standort, aber nur vorübergehend, ziemlich viel Protest von der Belegschaft. Es gibt da so Demonstrationsfotos von vor dem Krankenhaus, die auch abgedruckt wurden. Kann man sagen, dass die Belegschaft dagegen ist, die Klinik zu schließen?
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, niemand ist gegen die Umbauarbeiten. Also alle Beteiligten sehen mittlerweile ein, dass dringend was gemacht werden muss. Ich glaube, was den großen Konflikt aufmacht, ist einerseits die Kommunikation der ganzen Situation, die von Seiten der AOVA zu Beginn wirklich zu wünschen übrig gelassen hat, beziehungsweise andererseits, dass die Leute mit den vorgeschlagenen Übergangslösungen unzufrieden sind. Beziehungsweise das Tempo, mit dem das Krankenhaus jetzt geräumt werden muss, löst bei vielen Leuten Bedenken aus. Die Belegschaft hat Angst um ihre Jobs, die Patientinnen und Patienten haben Angst, dass ihre geplanten OPs nun doch nicht stattfinden können. Die Bevölkerung von Wien hat Angst um ihre Gesundheitsversorgung in den nächsten Monaten und Jahren. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von anderen Wiener Kliniken haben Angst, dass sie jetzt zusätzliche Patientinnen und Patienten versorgen müssen, obwohl der Workload jetzt schon nur mehr schwer zu stemmen ist. Das alles sind komplett legitime Sorgen. Und zusätzlich zu all diesen Sorgen kommen dann auch noch wilde Theorien dazu, die von diversen mehr oder weniger seriösen Quellen verbreitet wird. Zum Beispiel kursiert das Gerücht, dass bereits beim Bau in den 70er, 80er Jahren gepfuscht wurde und dies bis heute vertuscht wurde. Oder dass der Standort für die AOVA zu teuer wäre und sie die ganze Geschichte nutzen, um das Spital aus Kostengründen zusperren zu wollen, etc. Für die meisten dieser Behauptungen gibt es keine Beweise, zumindest keine, die da öffentlich zugänglich wären. Aber eine immer wieder aufkommende, dauerhafte Schließung des Standorts in Brigittenau ist zum derzeitigen Stand reine Spekulation.
Der Betriebsrat vom Krankenhaus hat ja aufgrund der überfallartigen Schließung sogar mit Streik gedroht, der aber mit einer Einigung zwischen Betriebsrat und Klinikverwaltung abgewandt werden konnte. Ich habe heute gelesen, quasi so dieser Streikbeschluss ist nur immer aufrecht, also sie könnten immer Gebrauch dafür machen, aber es hat zwischendurch mal eine Lösung gegeben. Worauf ist sie da denn geeinigt worden, beziehungsweise was passiert jetzt mit der Belegschaft des Spitals, was passiert mit den Patientinnen und was heißt das eben auch für die medizinische Versorgung in den nächsten Jahren?
Nachdem Anfang März die Nachricht über die Schließung des stationären Betriebs losbrach, kam es zu Protesten und Kundgebungen von Seiten der Belegschaft. Der Betriebsrat hatte drei konkrete Forderungen. Erstens eine Sozialvereinbarung, in der die arbeitsrechtlichen Konsequenzen der Teilschließung für das Personal verschriftlicht und somit bindend gemacht werden konnten. Das sollte das Personal absichern. Zweitens wollten sie einen genauen Zeitplan der Umsiedelungsarbeiten. Und drittens wollten sie Einsicht in die Gutachten, die die brandschutztechnischen Mängel aufgezeigt haben. Es kam dann am 6. März zu einer Sitzung zwischen dem Betriebsrat der Klinik und der AOVA, aus der alle Beteiligten ein bisschen versöhnter herausgingen. Geplant ist nun Folgendes. Bis 25. März läuft der Betrieb weiter wie bisher. Laut einer Stellungnahme der AOVA soll ein Feuerwehrzug in besonderer Bereitschaft stehen, falls in der Zwischenzeit irgendwas ist. Anschließend wird ein Teil der Belegschaft in das Traumazentrum Meidling versetzt werden, welches ebenfalls zur AOVA gehört. Ein anderer Teil wird im AKH eine Station übernehmen. Auf diese beiden Kliniken soll ein Großteil der 379 ausständigen Operationen aufgeteilt werden. Der Ambulanzbetrieb bleibt am Standort in Brigittenau, wie auch immer das funktionieren soll. Diese Übersiedelung ist laut Medienberichten gerade im Gange und wird eine massive Herausforderung darstellen, da alle Kliniken die eigenen Kapazitäten, ob es jetzt die OP-Säle oder das Personal betrifft, eigentlich voll ausschöpfen. Aufgrund dessen ist der Betriebsrat des Lorenz-Böhler-Spitals immer noch sehr skeptisch, was die vorliegenden Übergangspläne angeht. Also ganz vom Tisch ist dieser Konflikt doch noch nicht, wie es scheint, wie du gesagt hast. Das ist jetzt einmal die Akutlösung. In der Zwischenzeit soll ein Containerspital errichtet werden, idealerweise in der Nähe vom Originalstandort. Dazu gibt es jetzt gerade Verhandlungen mit der Stadt Wien und der ÖBB bezüglich eines aufgelassenen Bahnhofsgeländes. Dieses geplante Containerspital sollte dann bis 2030 etwa als Übergangslösung dienen, während das Lorenz-Böhler-Krankenhaus generalsaniert wird. Containerspital klingt vielleicht ein bisschen wild, aber im Endeffekt sind das so Fertigteilbauten, die aus Containern zusammengesetzt werden. Und da gibt es eigentlich ganz coole Konzepte und Firmen, die das anbieten. Das kann man sich im Internet anschauen. Genau. Geplant ist, dass das Lorenz-Böhler-Krankenhaus erweitert und zu einem Forschungs- und Ausbildungsstandort weiterentwickelt werden soll. Die AOVA versichert, dass niemand entlassen wird und dass keine Operationen restlos gestrichen werden, wobei es natürlich zu Terminverschiebungen kommen kann.
Jetzt hast du gerade beschrieben, was der Plan ist, der vorgelegt wurde und auch, dass die AOVA versichert, dass der Betrieb weiterläuft und dass er saniert wird. Sorgen werden sie trotzdem gemacht, weil die AOVA finanziell nicht so gut dasteht. Und ums Geld geht es ja meistens und auch bei der Frage, wer dafür zahlt. Jetzt haben wir schon gesagt, dass die AOVA da anders ist als zum Beispiel die öffentliche Gebietskrankenkasse. Was genau ist die AOVA, was macht sie besonders und wieso ist sie, wie du zu Beginn gesagt hast, eine Errungenschaft der ArbeiterInnen?
Also ja, kleine Geschichtsstunde. AOVA steht für Allgemeine Unfallversicherungsanstalt. Diese entstand aus einem Gesetz heraus, welches 1889 erstmal in Kraft trat. Damals war es nämlich so, dass im Zuge der Industrialisierung ein breiter gesellschaftlicher Stand aus Arbeiterinnen und Arbeitern entstand, die im Krankheitsfall auf kein Sicherheitsnetz zurückgreifen konnten. Wurde jemand im Zuge eines Arbeitsunfalls so schwer verletzt, dass er oder sie nicht mehr arbeitsfähig war, stand diese Person vor dem finanziellen Ruin und war dann auf Almosen angewiesen, zum Beispiel durch die Kirche. Aufgrund dessen erkämpfte sich die ArbeiterInnenbewegung die gesetzliche Arbeitsunfallversicherung. Seit dem Gesetz sind Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen dazu verpflichtet, im Falle eines Arbeitsunfalls eine Entschädigung oder eine Rente zu bezahlen. beziehungsweise für die Kosten der Behandlung aufzukommen. Und das funktioniert so, indem ArbeitgeberInnen dazu verpflichtet sind, in die AOVA einzuzahlen. Und das funktioniert wiederum über die Lohnnebenkosten. Und ArbeiterInnen können dann die Leistungen der AOVA in Anspruch nehmen. Das Gesetz wurde über die Jahre hinweg immer weiter ausgeweitet und der Versicherungsschutz betraf dann im Jahr 1925 zum Beispiel auch den Weg zur Arbeit und Unfälle, die da vielleicht passieren. Das Thema Unfallprävention wurde bereits 1926 mit ins Programm aufgenommen. Dann kam der Zweite Weltkrieg und die Zeit des Anschlusses, die natürlich alles wieder ein bisschen umgeworfen und verzögert haben. Aber dann im Jahr 1955 wurde das Thema Unfallverhütung in Betrieben per Gesetz festgelegt. Also seit den 50er Jahren gibt es verpflichtende Sicherheitskonzepte für Firmen. Also Sicherheit am Arbeitsplatz und Prävention sind auch wichtige Kernthemen der AOVA. Ebenso wie die Akutversorgung und Rehabilitation, nur um ein paar Beispiele zu nennen.
Mhm. Ich finde das total spannend, weil man sich bei diesen ganzen Fragen immer nur denkt, ja, irgendwelche technischen Kürzel, AOVA oder eben GKK, keine Ahnung, was auch immer. Aber dass da ein Kampf um Rechte von Arbeitenden dahinter steckt und das nicht selbstverständlich ist, kann man nur aus diesen Benennungen ja nicht herauslesen.
Ja, voll. Und das finde ich extrem schade eigentlich, denn ein weiterer großer Bereich, den die AOVA abdeckt, ist die Verhinderung bzw. Behandlung. Oder falls es für die beiden Maßnahmen bereits zu spät ist, Rentenzahlung bei Arbeitsunfähigkeit, bei berufsbedingten Krankheiten. Dazu zählen zum Beispiel Lungenerkrankungen durch das Einatmen von Staub oder Chemikalien, was zum Beispiel Bauarbeiter, Bäcker oder Reinigungskräfte betreffen kann. Schwerhörigkeit, ausgelöst durch laute Arbeitsumgebung, Ansteckung mit chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Hepatitis oder HIV, was Pflegekräfte betreffen kann. Oder auch Hautprobleme durch den Kontakt mit schädlichen Substanzen, wie es zum Beispiel bei vielen Friseurinnen der Fall ist. Kommt es zu einem Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang, zahlt die AOVA den Hinterbliebenen auch eine Rente aus. Und all diese präventiven Maßnahmen bringen ganz schön was, denn die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle und die Zahl der RentenbezieherInnen sind kontinuierlich in Österreich gesunken. Aber das ist immer noch nicht alles, was die AOVA macht. 1977 wurden auch SchülerInnen und Studierende mit in die AOVA-Versicherung aufgenommen und 2010 dann auch Kindergartenkinder. Also sie sind während der Betreuung bzw. Ausbildung ebenfalls unfallversichert. Freiwillige Hilfsorganisationen wie die Freiwillige Feuerwehr oder das Rote Kreuz haben ebenfalls die Möglichkeit, gegen einen minimalen Betrag von der AOVA abgesichert zu werden. Ich finde, all das zeigt, wie wichtig die AOVA für die arbeitende Bevölkerung in Österreich ist und wie schützenswert sie dementsprechend ist.
Mhm. Voll. Du hast das kurz angeschnitten, dass eben das Wichtige daran ist, dass das von den Arbeitgebern bezahlt wird, also von Unternehmen finanziert wird, eben durch die Lohnnebenkosten. Was ja total viel Sinn macht, finde ich, weil Unfälle und Gefährdungen im Arbeitskontext, bei denen ist ja dann überspitzt quasi die Frage, sollen wir dann auch noch selbst dafür zahlen müssen, wenn wir uns bei der Arbeit kaputt schuften? Also ich finde, du hast da voll viele gute Beispiele auch dafür genannt, was das bedeuten kann. Dahingehend ist, finde ich, auch spannend zu schauen, wie sie die Beiträge an die AOVA unter den vergangenen Regierungen verändert haben, weil da hat sie ja was getan, wer da wie viel zahlt. Unter der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung war ja 2018 sogar mal von einer kompletten Zerschlagung der AOVA die Rede. Warum waren gerade die der AOVA so feindlich gesonnen?
Also es war so, vor 2017 war der AOVA-Beitrag, den die Unternehmen zahlen mussten, 1,3% der Lohnsumme. Unter der schwarz-blauen Regierung von Kurz und Strache wurde der Beitrag dann auf 1,2% gesenkt. Die jetzige türkis-grüne Regierung hat den Beitrag noch einmal um 0,1% gesenkt, sodass Unternehmen jetzt gerade nur 1,1% der Lohnsumme an die AOVA zahlen müssen. Das heißt de facto, die Unternehmen tragen immer weniger zur Gesundheitsversorgung der Allgemeinheit bei. Und zu 2018, das mit der Zerschlagung der AOVA war das damalige Herzensprojekt von Beate Hartinger-Klein, die von 2018 bis 2019 unter Sebastian Kurz Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz war. Sie war der Auffassung, die AOVA würde nicht lukrativ genug arbeiten. Beate Hartinger-Klein und Sebastian Kurz wollten bei der AOVA sogar jährlich 500 Millionen Euro einsparen. Das wären 40% des Budgets gewesen. Und sie versprachen aber gleichzeitig, dass es nicht zu einer Leistungskürzung kommen würde. Zusätzlich wollte Sebastian Kurz auch noch, dass die AOVA Kostenbereiche der häuslichen Pflege übernimmt. Also sie sollten für mehr Leistungen aufkommen und das bei kleinerem Budget. Wie sich das ausgehen soll, haben sie natürlich nicht gesagt. Dabei muss man aber auch sagen, dass hinter diesen scheinbaren technischen Argumenten wie mehr Effizienz, lukrativer machen und der Vorschlag von Zusammenlegung von Verwaltung oft knallharte Interessenspolitik und Klassenkampf von oben steckt. Denn natürlich ist es gut, wenn Verwaltung besser und effizienter arbeitet. Aber damit Kürzungen zu rechtfertigen, statt das Potenzial für bessere Leistung im Gesundheitsbereich oder höhere Löhne zu nutzen, zeigt schon, wohin es geht. Vor allem war deren Interesse, dass die Unternehmen und Konzerne sich mehr Geld behalten konnten. Das Interesse bestand nicht darin, dass die Arbeitenden mehr Geld haben oder dass sie mehr oder bessere Leistungen.
Und damit kann man sich dann eigentlich auch erklären, weshalb die ÖVP und FPÖ, aber jetzt auch die Grünen, als Regierungsbeiwagerl der AOV so feindlich gesonnen sind, oder? Beziehungsweise da die Kürzungen mittragen.
Ja, voll, das würde ich genauso sagen. Die AOVA ist die einzige Sozialversicherungsanstalt, die fast zur Gänze aus Beiträgen von Unternehmen finanziert wird. Dadurch werden Arbeitgeber und Unternehmen in die Verantwortung genommen, ihre Fürsorgepflicht ihren Angestellten gegenüber zu erfüllen. Das kostet Geld und darauf haben sie natürlich keinen Bock. Das Ziel von Kurz und Hartinger Klein war es, die AOVA aufzulösen und deren Leistungen durch andere Sozialversicherungsträger wie der österreichischen Gesundheitskasse übernehmen zu lassen. Bei der vergangenen Senkung der Beiträge unter Schwarz-Grün kommt noch dazu, dass das Ganze ziemlich zynisch im Rahmen eines Antiteuerungspaketes präsentiert wurde. Was die AOVA und die ÖGK, also die österreichische Gesundheitskasse, stark voneinander unterscheidet, ist, wer sie finanziert. Alle, die arbeiten, brauchen nur einen Blick auf ihren Lohnzettel werfen und dann wird ihnen auffallen, dass ihnen jedes Monat ziemlich viel Geld für den Sozialversicherungsbeitrag abgezogen wird. In der Regel beträgt der Dienstnehmerbeitragssatz 18% und der Beitrag der Dienstgeber beträgt 22%. Auf seinem eigenen Lohnzettel sieht man jedoch nur den unter Anführungszeichen eigenen Beitrag. Was auf dem Lohnzettel allerdings nicht zu finden ist, ist der AOVA-Beitrag und das liegt daran, dass den der Arbeitgeber zahlen muss. Und das ist auch notwendig. Meistens sind die schlecht bezahlten Jobs die, in denen man sich am meisten kaputt hackelt. Ich habe vorhin ein paar Beispiele genannt. Die arbeitenden Leute zahlen im Kapitalismus mit ihrer Gesundheit die Profite ihrer Chefs und Chefinnen. Da ist es für mich dann nur logisch, dass die Betriebe dann auch für die Kur oder die Physiotherapie aufkommen müssen, indem sie Lohnnebenkosten zahlen. Die AOVA versucht, diesem Prozess des sich hinikackelns irgendwie Herrin zu werden. Generell ist aber der Begriff des Dienstgeberbeitrags bzw. der Lohnnebenkosten irreführend, denn der Arbeitgeber kann ja auch nur den Beitrag zahlen, den er vorher durch die Ausbeutung seines Arbeiters oder der Arbeiterin erwirtschaftet hat. Wenn seine ArbeiterInnen keinen Profit einbringen, wird er sie früher oder später entlassen und dann spart er sich diese Beiträge erst wieder.
Jetzt nach diesem Ganzen sich anschauen, was die AOVA ist, wie das mit dem Lorenz-Böhler-Krankenhaus zusammenhängt, würde mich noch interessieren, so ein bisschen so ein abschließender Blick vielleicht auch darauf. Warum sollten wir da nicht wegschauen und ist die Entwicklung rund um die AOVA für uns als Linke spannend, auch in Zukunft einerseits und andererseits würdest du sagen, drohen uns in den nächsten Jahren weitere Kürzungen und wenn ja, wie können wir da als Linke dagegen ankämpfen?
Also meine persönliche Erkenntnis, jetzt wirklich bezogen auf das Lorenz-Böhler-Krankenhaus und nur dieses eine Krankenhaus, ist, dass die ganze Geschichte ein bisschen übertrieben hochgekocht wurde. Ich verstehe absolut die Ängste und Sorgen von Belegschaft und PatientInnen. Ich verstehe, warum der Betriebsrat so gehandelt hat, beziehungsweise jetzt so handelt, wie sie eben handeln. Vor allem, da die AOVA ja wirklich schlecht kommuniziert hat zu Beginn. Aber ich denke trotzdem, dass das Ganze von Seiten diverser Medienhäuser ziemlich aufgeblasen wurde und das bewusst. Ich habe mich jetzt mehrere Tage intensiv mit dem Lorenz-Böhler-Skandal beschäftigt und kann sagen, vieles von dem, was herumkursiert, ist reine Spekulation. Nur um nochmal ein Beispiel zu nennen, die Anschuldigung, dass bereits beim Bau in den 70ern gepfuscht worden sei und die AOVA das 50 Jahre lang vertuscht hätte, wird von diversen Boulevardmedien des bürgerlich-rechten Flügels, aber auch von Betriebsräten verbreitet. Dafür gibt es keine Beweise. Die AOVA weist das zurück. Es steht also Aussage gegen Aussage. Was mir Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass es in den letzten Jahren zu massiven Angriffen und Budgetkürzungen gegenüber der AOVA gekommen ist. Die AOVA hat seit Kurz und Co. und deren Sparregime etwa 10% ihres Budgets verloren. Und in der Zwischenzeit kam auch noch eine massive Teuerungswelle hinzu, die vor allem auch den Bausektor besonders stark betrifft. Das heißt, der Umbau des Lorenz-Böhler-Spitals wird eine massive finanzielle Herausforderung für die AOVA werden. Das Lorenz Böhler ist eines von nur 7 Unfallkrankenhäusern in ganz Österreich. Es ist daher extrem wichtig, dass dieses den Betrieb in Zukunft wieder normal aufnehmen kann. Und dazu ist halt diese Generalsanierung jetzt gerade notwendig, auch wenn die ganze Sache natürlich jetzt sehr abrupt und schlecht kommuniziert wird und die Übergangslösungen nicht ideal sind. Den Standort zukunftsfit zu machen, ist absolut wichtig. Und dafür braucht die AVA Geld und auch Rückhalt in der Bevölkerung. Und das bringt mich zu meiner nächsten Sorge. Die letzte ÖVP-FPÖ-Regierung hat versucht, die AVA abzuschaffen, als Zuckerl für ihre reichen Unternehmenssponsoren, die sich dadurch auf Kosten ihrer Angestellten Millionen gespart hätten. Jetzt liegt Kickl in den Umfragen zur nächsten Nationalratswahl vorne und kürt sich bereits selbst zum Volkskanzler. Kommt wieder eine rechte Regierung zustande, und davon müssen wir, wie es scheint, im Moment leider ausgehen, kann es gut sein, dass das Werk von Beate Hartinger-Klein, nämlich der Versuch, die AVA auszuhöhlen, fortgeführt wird. Medienskandale wie die Schließung des Lorenz-Böhler-Krankenhauses, so notwendig die Schließung im Moment auch sei, prägen das öffentliche Bild. Wenn Gerüchte über Pfusch am Bau und Fehlmanagement verbreitet werden, sinkt das Vertrauen der Leute in eine Institution wie die AVA. Und wenn dann eine Gesundheitsministerin daherkommt und sagt, ja gut, dann schaffen wir die AVA halt ab, sie macht eh keine gute Arbeit, dann wird sich der Protest wohl in Grenzen halten. Und die AVA abzuschaffen, das wäre tatsächlich ein massiver Angriff auf unsere Gesundheit. Das würde bedeuten, dass wir die Kosten für den körperlichen Verschleiß, den Arbeit im Kapitalismus nun mal mit sich bringt, dann auch noch aus unserer eigenen Tasche zahlen dürfen, während die Unternehmen ihre Sorgfaltspflicht nicht mehr erfüllen müssen. Das wird heißen, schau, wie du zurechtkommst. Denn ganz ehrlich, wen schert denn die Gesundheit der arbeitenden Menschen in Österreich? Arbeitsmedizinische Maßnahmen und der Schutz der Gesundheit wurden nicht eingeführt, weil es den UnternehmerInnen so wichtig ist, dass es ihren Angestellten gut geht, sondern weil Druck dafür gemacht wurde und sie gesetzlich dazu verpflichtet wurden. Daher gilt es für uns als Linke, einerseits die Errungenschaften der ArbeiterInnenbewegung zu verteidigen, andererseits wollen wir als Junge Linke daran arbeiten, dass es wieder eine starke Bewegung geben kann, die sich für Verbesserungen in allen Bereichen einsetzt und mit der wir dieses System, in dem man um die eigene Gesundheitsversorgung zittern muss, überwinden können.
Voll, das würde ich genauso sehen und war, finde ich, auch nochmal ein guter Schlusssatz oder eine gute Perspektive und auch nochmal gut auf den Punkt gebracht, worum es geht. Und man muss sich ja dafür auch nicht mit dem gesamten Management der AVA oder sonst was solidarisieren, weil es kann sein, dass es dort auch viel zu verbessern gibt. Aber noch blöder wäre es, auf die Stimmungsmache gegen die AVA reinzufallen und bei einer möglichen Abschaffung das, was dahinter steht, nämlich der Konflikt darum, wer am Ende des Tages mehr oder überhaupt einen Beitrag zu unserer Gesundheitsversorgung zahlt, den zu übersehen. Deshalb danke dir, Betty, dass du im Podcast zu Gast warst und den Konflikt um das Lorenz-Böhler-Krankenhaus und den Zusammenhang mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, mit den ArbeiterInnen und Arbeitern, mit uns allen in Österreich besser eingeordnet und hergestellt hast. Schön, dass du zu Gast warst.
Ja, das hat mich gefreut. Danke für die Einladung.
Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann kommenden Samstag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcast hörst. Und das Superwahljahr 2024 enttäuscht uns nicht. Es geht von einer Wahl in die nächste. Am 14. April ist in Innsbruck die Gemeinderatswahl und dort könnte Pia Domedi mit der KPÖ den Einzug in das Stadtparlament schaffen und dort eine starke Stimme für leistbares Wohnen sein. In Innsbruck, der Stadt, die mit Salzburg die höchsten Wohnkosten in ganz Österreich hat, ist das auch bitter nötig. Von 22. März bis 7. April gibt es deshalb die Osteraktionswoche, wo man vor Ort mithelfen kann, beim Kleistern, Plakatieren, Infomaterial verteilen und sehr viele coole neue Leute treffen kann. Anmelden kann man sich dafür unter www.jungelinke.at/Veranstaltungen. Wir sehen uns hoffentlich dort und sonst hören wir uns in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!